Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben das letzte Mal ja, also ein Aspekt war bedingte Entstehung. Bedingte Entstehung von Konzepten, von buddhistischen Konzepten. Da würde ich gerne heute weitermachen. Das heißt, das letzte Mal hatten wir uns ja die erste Welle international mit dem Schwerpunkt Zen in Amerika angeschaut und heute würde ich gerne den Übergang zur zweiten Welle. Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Welle war der, dass die erste Welle eigentlich die Pioniere waren, die zum ersten Mal sich als Westler, die sich zum ersten Mal als Buddhisten überhaupt begriffen haben und selbst Zuflucht genommen haben, als auch asiatische buddhistische Lehrer, die zum ersten Mal hauptsächlich nach Amerika gekommen sind und dort angefangen haben, ihre Ideen zu verbreiten. Unterschiedlich erfolgreich. Heute würde ich gerne mal schauen, ob wir so weit kommen. Aber meine Idee für heute war eigentlich, das, was ich ja so erzähle, ist ja auch nicht die Wahrheit an sich, sondern ist natürlich auch bedingt entstanden. Und zwar bedingt entstanden durch die Lehrer, bei denen ich halt Retreats gemacht habe und die ich persönlich ganz interessant fand. Und wir schauen uns sozusagen diese lange Traditionslinie an von Anfang des 19. Jahrhunderts bis sozusagen zu mir. Und da seht ihr, glaube ich, etwas durchaus Typisches für buddhistische Lehrer in meinem Alter im Westen. Ich nenne das jetzt einfach mal so Patchwork-Teachers. Also die eigentlich für ihr eigenes buddhistisches Verständnis sehr viele Inspirationen aus unterschiedlichen Linien bekommen haben. Wobei ich glaube, es wichtig ist, dass man natürlich in einer oder zwei Traditionen verwurzelt ist, wo man dann auch seine Übertragung bekommen hat, sozusagen die Herzenslehrer. Aber das Phänomen, was im Westen sichtbar ist und buddhistisch gesehen, weiß ich nicht, ob es wirklich neu ist, aber zumindest im Vergleich zum 19. Jahrhundert ist es neu, dass Buddhismus nicht mehr lokal definiert wurde, sprich also die Buddhisten in Thailand haben halt ihren Buddhismus gemacht, die Buddhisten in Tibet haben ihren Buddhismus gemacht und es gab relativ wenig Interaktion zwischen diesen einzelnen geografisch zentrierten Buddhismen. Und das Neue im Westen ist sozusagen seit dem 20. Jahrhundert, dass im Westen die buddhistischen Lehrer aus unterschiedlichen Traditionen zusammengekommen sind und teilweise nebeneinander unterrichtet haben, teilweise miteinander ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber die Westler, die zu diesen Lehrern gegangen sind, sind oft zu verschiedenen Lehrern gegangen und dadurch ist durch das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Inspirationen aus verschiedenen Traditionen etwas Neues entstanden. Ob das jetzt wirklich so neu ist, ist die Frage, aber zumindest historisch gesehen ist das ein neuer Schritt. Und da denke ich, bin ich wahrscheinlich, also, und da gibt es zwei Varianten. Es gibt einmal die Variante von Westlern, die zu einem Lehrer gegangen sind und ihr Leben lang bei diesem einen Lehrer geblieben sind und genau das machen, was dieser eine Lehrer ihnen beigebracht hat und dann in der Regel auch die Übertragung bekommen haben und genau das so weitermachen. Diese Variante gibt es. Und dann gibt es die andere Variante von Westlern, die halt zu einer Tradition dort erstmal vertraut waren und dann im späteren Verlauf zu unterschiedlichen Lehrern gegangen sind, um so ein bisschen ihre Perspektive zu erweitern von und mit unterschiedlichen Konzepten. Und das ist typisch auch durchaus im asiatischen Buddhismus früher so gewesen. Das heißt, dass man eine Basisausbildung bei einem Lehrer oder in einem Kloster bekommen hat und dann gab es so eine Phase, wo man dann verschiedene Lehrer abgeklappert hat. Ich weiß nicht, ob das das passende Wort ist, aber wo man dann so eine Art Pilgerreise gemacht hat und dann in verschiedenen Klöstern, und diese Pilgerreise kann Jahre gedauert haben, dass man einfach die verschiedenen Perspektiven des Buddhismus immer gebrochen über die jeweiligen Lehrerpersönlichkeiten kennengelernt hat. Also durchaus ein traditioneller Ansatz. Aber wie gesagt, es gibt beide Modelle und ich glaube, beide Modelle haben etwas für sich und ist halt einfach abhängig von der jeweiligen Persönlichkeit. So, also wir fangen wieder an mit Soyen Shaku, den kennen wir jetzt schon. Das war der mit dem Weltparlament der Religionen. Dann sein Übersetzer Suzuki, da ist es Suzuki. Dann ein Schüler von Soyen Shaku kennen wir auch schon, Sokai An. Und dann kennen wir schon die Ruth Fuller Sasaki, die mit ihm ein Jahr verheiratet war, ihn auch sehr stark gefördert hat und dann in den, glaube ich, 30er, 40er Jahren nach Japan gegangen ist und dort einen Bereich in dem Daitakuchi oder so ähnlich, Kloster, also einen verfallenen Tempel eigentlich zur Verfügung gestellt bekommen hat, mit ihrem Geld den wieder neu hergerichtet hat und dort dann begonnen hat mit japanischen buddhistischen Gelehrten Texte zu übersetzen. Und sie hat also dort natürlich auch also praktiziert, wobei die Hauptpraxis dort war Sitzmeditation, also Sazen, und Koan-Praxis. Und das Interessante ist, sie ist dann von ihrem Lehrer, den ich jetzt nicht dabei habe, also dem Abt dieses Klosters, ist sie dann als Zen-Priesterin autorisiert worden, beziehungsweise als Abt ihres Tempels. Und da gab es eine riesige Zeremonie. Und das Interessante war, meines Wissens war das überhaupt die erste westliche Person, die offiziell dort als Osho initiiert wurde oder als Abt. Also Osho ist eigentlich der Priestertitel und das bekommt man, wenn man so ein zwei- oder dreijähriges Training in einem Trainingskloster gemacht hat und hat damit also die Voraussetzung, einen eigenen Tempel leiten zu dürfen. Und sie wurde halt als Abt eingesetzt in einer riesigen Zeremonie, wo sämtliche wichtigen Zen-Meister und Äbte aus Kyoto eingeladen wurden. Also ein Riesenfest muss es gewesen sein und hochoffiziell. Und sie hat diese Anerkennung hat sie übernommen unter der Bedingung, dass sie frei unterrichten darf, beziehungsweise nicht dieses alltägliche Zen-Tempel-Dinge tun muss, also regelmäßig rezitieren, Begräbnisse zu organisieren und diese ganzen Geschichten. Da wollte sie sozusagen einen Freiraum haben, den sie auch dann hatte. Und dann hat sie also eine Studiengruppe begründet und den ich sehr persönlich sehr spannend fand, kennen wir auch schon, Gary Snyder, also ein amerikanischer Poet, ist dann also mit Unterstützung von ihr beziehungsweise von dem First Zen Institute von Sokai An, also aus dem Fonds, ist dem eine Reise nach Japan in den 50er Jahren finanziert worden zu Ruth Fuller Sasaki und hat dann also in diesem Übersetzungsprojekt mitgearbeitet. Und der Nächste, der sozusagen in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Traditionslinie vielleicht, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist, ist dann Alan Watts und den hatten wir auch schon und der war einige Jahre also mit der Tochter von Ruth Fuller Sasaki verheiratet, mit der Eleanor und war zu dem Zeitpunkt, also in den 30er, 40er Jahren, also in Amerika eigentlich einer der wenigen, der über Zen gelehrt hat. Also er hatte einige Lehraufträge an Universitäten gehabt und war sozusagen mit Suzuki in engem Kontakt. Also das war so ein Nukleus. Dann schauen wir, wo machen wir weiter. Wir machen vielleicht, also ich bin jetzt nicht so ganz chronologisch, aber wir kennen sozusagen so eine andere Tradition, Und zwar auch ein Japaner, der Yasutani Hakun, und sein Lehrer war Harada Roshi. Und Harada Roshi, habe ich jetzt kein Bild mitgebracht, aber der war auch ein Zen-Meister Ende des 19. Jahrhunderts, der in zwei Traditionen also seine Bestätigung bekommen hat, also in Soto und in Rinzai, und hat dann eine eigene Richtung begründet. Muss ich nachschauen, ich vergesse immer den Namen. Koban irgendwas. Oh, halt. Ich habe meinen kleinen Spickzettel dabei. So, wie hieß denn das? Sambo-Gyodan. So, Sambo-Gyodan hat er begründet. Und sein Nachfolger war also Yamada-Kun Roshi. Und die zwei bekanntesten Lehrer aus dieser Linie, jetzt bei, also in Amerika, war einmal Aitken Roshi, hatten wir auch schon. Also das war so ein Sozialrevolutionär, Anarchist, Sozialist, hat dann also mit Mekati ein bisschen Ärger bekommen, hat in Hawaii also ein, in den 50er, 60er Jahren ein Zen-Dojo begründet. Und der andere berühmte war Philipp Gablot. Der Nachfolger von Philipp, und das war, ist eigentlich so der Übergang, das sind die 50er Jahre noch. Und die zweite Welle beginnt jetzt, sage ich mal, mit Schülern, die bei diesen ersten Pionieren ihre Ausbildung gemacht haben. Ja, also die eigentlich hauptsächlich oder ihre Herzenslehrer waren schon Westler. Das ist das Interessante, sage ich jetzt mal. Und der Nachfolger von Philipp Gablot ist Bodin Sensei. Im vollen Namen Bodin Gyolede. Also eigentlich wurde er immer Bodin Sensei genannt. So, der hat eigentlich genau das gemacht, was Philipp Gablot auch gemacht hat. So, dann gibt es eine, wo machen wir weiter? Wir machen hier weiter. Dann gibt es sozusagen was für, ich mache die mal so hintereinander, was wir auch schon hatten. Erste Welle ist Jnana Tiloka, Deutscher, der also um Anfang des 20. Jahrhunderts buddhistischer Mönch in Sri Lanka geworden ist, ganz viele Texte aus dem Pali-Kanon übersetzt hat. Und sein Nachfolger und Mitmönch, müsste man sagen, war Jnana Punika, der auf den deutschen Buddhismus ganz viel Einfluss gehabt hat, weil der auch viele Texte aus dem Pali-Kanon übersetzt hat. Also unter anderem das Anguttara Nikaya, also das sind so fünf Bände der Lehrreden des Buddha. Und wer also eine, ich sage jetzt mal, nahe Beziehung zu Jnana Tiloka hatte, war die Ayakema. Die ist nach Sri Lanka gegangen und hat dort also bei Jnana Tiloka einige Zeit verbracht und ist dann halt weitergereist. Aber ich würde sagen, da gab es ein extremes Nahverhältnis, war gleiche Tradition. Theravada-Buddhismus hat sich auf die gleichen Texte und war, sage ich mal, die ähnliche Lehrrichtung. Bin auch nicht ganz, aber ähnlich. Und eine der von der Ayakema autorisierten Lehrerin war die Ursula Lyon. Ja, so, meine Lehrerin. So, das ist, und die Ursula ist in den 80er Jahren erst dazugestoßen, ja. Also das heißt, die Ayakema wäre, hätte ich jetzt gesagt, ist so Übergang. Und die zweite Welle wäre dann, oder eigentlich dritte Welle, müsste man fast sagen, ist Ursula Lyon, um das so vielleicht irgendwie darzustellen. Dann andere wichtige Tradition, die, so, es gab in Theravada-Ländern aus westlicher Sicht gibt es eigentlich zwei herausragende Persönlichkeiten, die maßgeblichen Einfluss auf die Buddhismusrezeption im Westen hatten. Der eine ist Mahasi Sayadaw. Das ist burmesischer Buddhismus. Und der hat ein riesiges Zentrum in Rangoon, also wo er also auch Laien unterrichtet hat. Ja, Mönche und Laien. Und jetzt geht es ein bisschen durcheinander, aber eigentlich noch relativ einfach. Ich nehme mal den Jnana Tiloka von hier weg, Jnana Punika von hier weg, weil er hat sich in den 50er, 60er Jahren für Meditation interessiert und hat aber in Sri Lanka keinen Meditationslehrer gefunden, weil die Meditationstradition eigentlich ziemlich ausgestorben war. Was hat er gemacht? Er ist nach Burma gegangen zu Mahasi Sayadaw und hat bei ihm also eine Ausbildung gemacht, wenn man das so sagen kann, und hat dann sein Buch über seine Erfahrungen geschrieben, und das ist Geistestraining durch Achtsamkeit. Also ein Klassiker innerhalb des Theravada-Kanons im deutschsprachigen Raum, als auch international. Anzufügen ist vielleicht noch, also sein Nachfolger ist Bhikkhu Bodhi. Bhikkhu Bodhi, also von Jnanaponika. Bhikkhu Bodhi ist im englischsprachigen Raum eine der Kapazitäten innerhalb des Theravada, weil er viele Sammlungen, müsste man sagen, fast den gesamten Textkörper der Lehrreden des Buddha ins Englische übersetzt hat. Also ein unheimliches Werk. Ja, so dicke Bücher im Wisdom Verlag rausgekommen und sind der Standard in der Übersetzung. Ja, also auch die deutsche Übersetzung vom Zum Tobel, glaube ich, heißt er, also so eine dreibändige aus dem Lehrreden, lehnt sich an die Übersetzung vom Bhikkhu Bodhi, und nicht an die deutschen Vorhergängerübersetzungen, die wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Der Nachfolger von Mahasi Sayadaw ist Sayadaw Upadhyaya. Der ist auch einige Mal nach Österreich gekommen, also in den 90er Jahren, hat einige Retreats gegeben. Und einer meiner Lehrer, also wo ich in Berlin in Berlin hauptsächlich ein Jahr in der Sitzgruppe mitgesessen bin, ist Vimalokulbats. Und der war 25 Jahre Theravada-Mönch und war Schüler von Mahasi Sayadaw. Also ihr seht, es läuft. Also die Meditationstradition, was wir hier heute Vipassana-Meditation nennen, mündet eigentlich alles bei Mahasi Sayadaw. Der bekannteste Schüler im Westen von Mahasi Sayadaw ist eigentlich Jack Kornfield und die ganze Gang um das IMS, also die Sharon Salzberg, Fred von Almen, ein Schweizer, und Joseph Goldstein. Und aus diesem Dunstkreis kommt auch Jon Kabat-Zinn. Das ist sozusagen die IMS-Szene in Massachusetts. Und wenn ihr so ein bisschen biografisch bei Jon Kabat-Zinn nachlest, werdet ihr wissen, dass er auf einem Retreat im IMS die Idee hatte, so einen Anti-Stress-Kurs zu kreieren. Ja, wobei er eigentlich seine Grundausbildung in der im koreanischen Zen bei Seong San gemacht hat. Also das ist so, also so sind so, genau, er hat auch aus unterschiedlichen Traditionen, und das IMS hat auch begonnen, Lehrer aus allen drei großen Traditionen einzuladen, im IMS, also Insight Meditation Society, Retreats zu geben. Das heißt, dort machen tibetische Lehrer Retreats, dort machen Theravada-Lehrer Retreats, als auch Zen-Lehrer. Das ist sozusagen so ein Nukleus in Amerika und war eines der ersten großen Meditationszentren, wo sozusagen die ganze Vipassana-Szene sich begründet eigentlich. Dann, der Vollständigkeit halber, gibt es einen Schüler von Sayadaw Upadhyaya. Das ist der Sayadaw Vivekananda, ist ein Deutscher, der also sehr lange in Burma offensichtlich bei Sayadaw Upadhyaya war und der ein Retreatzentrum in Lumbini, Nepal, also dem Geburtsort vom Buddha, leitet und der auch nach Deutschland und nach Österreich gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er noch kommt, habe ich schon länger nichts mehr gehört, aber der ist auch im IMS zum Beispiel unterrichtet. Ja? Und bei dem war ich in Lumbini 2 Monate auf Retreat. Und der andere bekannte Lehrer in Asien ist Ajahn Chah. Ajahn Chah ist thailändischer Buddhismus und Eigentlich gibt es noch den Buddha Dasa, aber den habe ich jetzt nicht dabei. Und Ajahn Chah ist auch ein Lehrer von Jack Kornfield gewesen. So, das ist sozusagen diese Linie. Dann hatten wir das letzte Mal ja schon, und das würde ich sagen, also wahrscheinlich hier irgendwo so, also in dieser, auf dieser Ebene wäre das so zweite Welle, das heißt Leute, die sich in den 60er Jahren, so in diese 68er Jahre, kurz davor vielleicht, in der Beatnik-Phase angefangen haben, mit Buddhismus zu beschäftigen bzw. zu Lehrern gefahren sind. Ein für Europa, aber auch für Amerika wichtige Person ist Thich Nhat Hanh, ja, der also auch im Laufe des Vietnamkriegs nach Frankreich kam und der eine sehr enge, also Jon Kabat-Zinn hat eine sehr enge Beziehung zu Thich Nhat Hanh, weil nämlich in seinem ersten Werk Catastrophic Living oder irgendwie... Wie? Full Catastrophic Living, genau. Also in seinem ersten Buch, wo er den 8-Wochen-Kurs eigentlich beschreibt, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Widmung, also die Einführung, ist von Thich Nhat Hanh. Von ihm hat er sozusagen die nochmal die zusätzliche Info, also nicht Bestätigung, aber wie bitte? Nee, Befugnis kann man auch nicht sagen, aber die Unterstützung, der fand das gut. So, Unterstützung könnte man sagen. Ja, also so, also das sind alles Leute, wo ich sozusagen Retreats gemacht habe, ja? Aya Khema, Bodin, Ursula Lyon, Thich Nhat Hanh, Jon Kabat-Zinn, Fred von Almen, Joseph Goldstein, Jack Kornfield nicht, wie mal Vivekananda. So, dann gibt es noch eine andere Traditionslinie. Ja, natürlich, die darf ich nicht weglassen. Also Yoshu Sasaki, der auch in den 60er Jahren nach Amerika kam. Erste Welle oder so Übergang. Ja, also wir werden mal ein bisschen Platz machen. Upsi. So, und sein Schüler... Also einer der wenigen Oshos, also halt dieser offizielle Priestertitel. Also als ich mit dem Genro praktiziert habe, wurden nur drei Leute vom Sasaki Roshi als Osho bestätigt. Und er hat in der Nähe von Los Angeles, Mount Boldy, ein Pfadfinderzentrum und hat dort also so Trainingsretreats gemacht und also war ein Trainingskloster. Und ja, einer der seiner Hauptschüler und Lehrer war dann Genro, bei dem ich halt auch sehr lange geübt habe. Dann gibt es noch, ja, also Shunryu Suzuki hatten wir das letzte Mal, Richard Baker hatten wir auch, Vanya Palmas. Ist jetzt historisch interessant, aber jetzt für meinen Kontext nicht so, ja. Dann gibt es einen noch, also von Maesumi. Roshi auch in den 50er, 60er Jahren nach Amerika gekommen, wäre sozusagen auch so in dieser zweiten Welle zuordnenbar und einer seiner Nachfolger war Bernie Gleisman. So. Also mach den einfach mal da unten hin. So, das ist eigentlich ich sag mal die Welt, aus der meine Ideen stammen. Und dann gibt es natürlich noch eine Parallelwelt, so wie immer. Und zwar der tibetische Buddhismus. Ja, also weil das ist ja Theravada, tibetischer Buddhismus, Theravada Zen-Buddhismus. Und was ich ja vorhin sozusagen mit Patchwork, ja, also, und da gibt es eigentlich... Also wenn ich das jetzt so kurz fasse, wie sind wir auf der Zeit, ja, kurz fasse, gibt es, also historisch würde ich das jetzt nicht, weil das wird dann wieder zu viel, aber es gibt so eine Linie, die sehr spannend ist, zumindest jetzt für mich. So, wo machen wir das? Ich fange das einfach mal hier an. Ja? Also wir fangen an 1959 mit dem 14. Dalai Lama seiner Flucht nach Dharamsala, nach Indien. Dann, wer auch geflüchtet ist, ist Dilgo Khyentse. Und Dilgo Khyentse war das Oberhaupt von den Kamakachis. Von den Nyingmas. Von den Nyingmas war er das Oberhaupt. Der Dalai Lama ist sozusagen in der Hierarchie der Gelug-Linie ist der Nummer 3. Ist nicht das Oberhaupt der Gelug, sondern ist nur Nummer 3, weil die Oberhäupter richten sich nach den Äbten der riesigen Klöster. Und da war er also nicht ganz oben. Also und hat von Dilgo Khyentse über Lehrübertragungen bekommen. Ja, das heißt also, auch dort gab es sozusagen den Austausch zwischen unterschiedlichen Lehrtraditionen. Der Neffe, wenn ich mich richtig erinnere, von Dilgo Khyentse war Sokya Rinpoche. Weil nämlich seine Tante war verheiratet mit Dilgo Khyentse. Also, Familie. Wie bitte?
Familie.
Genau, Familie. Sie war um einiges jünger, ja, also, ja, das ist halt so tibetisches Ding. Und wie gesagt, also bei Sokya Rinpoche habe ich auch viele Retreats gemacht, auch längere. Und eine der engsten Schülerinnen von Sokya Rinpoche, die auch gelehrt hat, war Christine Longacre. Das war sozusagen, sie hat sich spezialisiert auf Sterbebegleitung und Hospizarbeit. Und mit ihr zusammen war ich ein halbes Jahr auf Schreibretreat, um bei ihrem Buch da die Sachen zusammenzubringen. Und dann habe ich, und das Spezielle bei den Retreats von Sokya Rinpoche war, er hat also im Sommer immer längere Retreats gemacht, also zwei Monats-Retreat, drei Monats-Retreats, und dort sind immer tibetische Lehrer eingeladen. Das heißt, ein paar Wochen hat irgendeiner der Lehrer unterrichtet und dann kam der nächste und so. Das heißt, man hat relativ viele tibetische Lehrer dort kennengelernt. Und den beeindruckendsten, fand ich, war Nyoshe Kempo. Das war ein alter Dzogchen-Lehrer und also sehr berühmt in der tibetischen Szene. Also war sehr beeindruckend. Und dann habe ich ja mal erzählt, also wie ich überhaupt zum tibetischen Buddhismus gekommen bin, ja, war ja auch ein bisschen merkwürdig eigentlich, also über einen Traum von so einem tausendarmigen, witzige Figur und ich überhaupt nichts damit anfangen konnte. Und da bin ich also zudem, in Wien gab es einen Tulku, also einen als Wiedergeburt anerkannten Westler. Und ich dachte mir, wenn sich einer auskennt, dann muss es ja wohl er sein. Ja. Und das war der Armin Ackermann. Und der hat in Wien im ersten Stock eine total tibetische Gompa oder Meditationsraum gestaltet. Ja, also wenn man sich im Internet die Fotos anschaut, sieht aus wie in Tibet. So mit allen Tankas und bunt bemalt und überall Figuren und so. Und der hat dann, also bei dem hat es eigentlich meine Reise innerhalb des tibetischen Buddhismus begonnen. Ja, also so. Und dann gibt es noch einen anderen Lehrer, der auch also in dieser Ecke da eingeladen wurde. Und das ist einer der wenigen also westlichen Lehrer innerhalb des tibetischen Buddhismus. Weil wenn man sich die tibetische Szene im Westen anschaut, ist sie sehr stark von tibetischen Lehrern dominiert und wenige Schüler haben Lehrbefugnis. Ja, und einer der wenigen ist James Lowe, der, also ich glaube, letztes Jahr eine Krebsdiagnose bekommen hat und eine Operation, aber ich weiß nicht genau, wie das ausgegangen ist. Und der Vorläufer von diesen ganzen westlichen tibetischen Lehrern, die also auch anerkannt war, war John Blofield. Also in den 30er Jahren, ja. Also der war also nicht nur Tourist, sondern der hat auch angefangen, also Bücher zu übersetzen und zwar Originaltexte zu übersetzen. Und das ist die nächste, ich sag mal, Drehung, könnte man fast sagen, oder die nächste Welle, Das heißt, diese zweite Welle, wenn man sich die Publikationen anschaut, angefangen mit Alan Watts und wie sie alle heißen, auch Jack Kornfield, die haben eigentlich alle, ihre Vorträge sind immer so auf dem Niveau von Einführung im Buddhismus. Ja, also vier edlen Wahrheiten und der achtfache Pfad und worum geht es eigentlich und so. Das heißt, die haben das Feld sozusagen bereitet, um dann in der dritten Generation, das heißt den Schülern von ihnen, die also stärker eingestiegen sind, die haben dann begonnen, Originaltexte wieder zu übersetzen mit Kommentaren aus westlich-buddhistischer Sicht. Das ist eine vollkommen neue Qualität. Das gab es vorher noch nicht. Und das ist, finde ich, also extrem spannend. Ja, und es gibt da einige Personen, die da extrem aktiv waren und hohe Qualität geliefert haben. Also John Blofeld ist sozusagen einer der Ersten, der halt noch so ein bisschen mit, 30er Jahre. Also wer dann also wirklich gute Texte übersetzt hat, ist also einmal James Lowe, dann John Reynolds, ist auch innerhalb der Nyingma-Schule, also ich nenne die jetzt einfach mal. Dann Alan Wallace ist ein Professor für Tibetologie und war also lange Mönch beim Dalai Lama in der Gelug-Linie, hat dann auch angefangen Texte zu übersetzen, war sein Übersetzer und ist dann also Professor für Tibetologie geworden auf der University of Santa Barbara, also Kalifornien, hat viele, also maßgebliche Übersetzungen geliefert. Dann, wen gibt es noch? Dann einer der wichtigen, auch innerhalb dieser bekannten Szene, der viel publiziert hat, ist Mathieu Ricard. Den kennen die meisten, weil es sozusagen hier eine Verknüpfung mit Jon Kabat-Zinn gibt und mit dem Dalai Lama. Also Mathieu Ricard war selbst ja Mikrobiologe, hat am Pasteur-Institut seinen PhD gemacht unter der Führung eines Nobelpreisträgers und ist dann buddhistischer Mönch geworden in Nepal und war lange der unmittelbare Sekretär von Dilgo Khyentse. Also es gibt ein sehr berührendes Buch, wo er also hat sehr viele Fotos gemacht und wo das so ein bisschen beschrieben wird, hat auch Texte übersetzt. Dann, wie man in dem Zusammenhang also auf jeden Fall nennen muss, ist Keith Doman, hat viele buddhistische, also tibetische Texte übersetzt und selbst auch gelehrt. Ja? Also das wäre so aus meiner Perspektive, ja. Das ist sozusagen nur mein kleiner Kosmos, ein kleiner Ausschnitt, aber ich glaube, es wird so ein bisschen diese Komplexität deutlich, wie viele verschiedene Fäden da zusammenlaufen, um dann sozusagen in meinem Geist irgendwas zu kreieren. Also, und Thich Nhat Hanh ist, also schreibt von, also interpretiert unter anderem auch die bedingte Entstehung als so eine Art von Verbundenheit. Das heißt, diese ganzen Lehrer sind alle miteinander verbunden über die Lehrtraditionen. Ja, das heißt, das ist so, man kann sich diese Lehrer auch als Baum vorstellen. Ganz unten wäre der Buddha und dann sind die verschiedenen Zweige und ganz oben sind halt die neuesten Lehrer. Und im tibetischen Buddhismus gibt es die Tradition der Zuflucht. Das ist also im Nöntro, ist es ein Trainingsaspekt. Und da stellt man sich sozusagen den Zufluchtsbaum vor. Und das ist nichts anderes, als was wir hier machen. Das heißt, seine eigenen Lehrer und die Tradition, wo die überall herkommt. Und da kriegt man dann natürlich ein ziemlich verästeltes Gebilde. Und das drückt nichts anderes aus, als die Verbundenheit mit all diesen verschiedenen Personen oder müsste man sagen, Lehrtraditionen und Lehrinterpretationen. Ja, weil jeder natürlich aus einer bestimmten Tradition kommt, hat eine bestimmte Interpretation, hat eine bestimmte Biografie, interpretiert das aus seiner Sicht und gibt es dann auch wieder so weiter. Und so wird das dann also ein sehr komplexes Gebilde. So, und das ist so zweite Welle. Ja, und die Leute, die dann in den 80er Jahren angefangen haben, würde ich sagen, ist die dritte Welle. Die also bei diesen Lehrern, westlichen Lehrern, ihre Hauptausbildung gemacht haben und dann eine ganz neue Qualität auch in Publikationen bringen. Und da ist der meist, spielt sich das meiste in Amerika ab. Es ist alles englischsprachig. Ja, im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich kaum etwas, wenn man sich den Buchmarkt anschaut mit den Publikationen. Das meiste wird heute aus Amerika übersetzt, vom Englischen ins Deutsche. Ja. Okay, vielleicht machen wir so hier erstmal so Stopp. Und was mein Anliegen war, war ein bisschen so zu zeigen, dass womit wir uns beschäftigen, ist nichts anderes als Konzepte. Diese Konzepte sind entstanden, wurden weitergegeben und jeder dieser einzelnen Personen, die das weitergibt, gibt natürlich erstmal ihre Interpretation weiter. Das heißt, wir können nicht von dem Buddhismus sprechen, sondern von vielen verschiedenen Interpretationen, die wieder gebrochen wird über die nächste Person, die das übernimmt und so weiter. Und insofern glaube ich, ist das Tolle an Buddhismus diese Offenheit, die auf der einen Seite auf Grundkonzepte aufbaut und diese Grundkonzepte aber durchaus immer aus verschiedenen Perspektiven wieder interpretiert werden. Aber man landet immer wieder bei Grundkonzepten. Und das ist sozusagen, sind die nächsten Schritte hier in dem Kurs, wo wir dann einfach mal schauen, was sind die Grundkonzepte, auf die sich alle diese Leute beziehen und was ist das spezifisch Buddhistische. Ja, und das, aber ja, das ist so, finde ich, ganz interessant. Dann vielleicht noch ein Aspekt, was ich noch mitgebracht habe. Also das kennt ihr schon aus einem anderen Kurs mal, wenn ihr euch erinnert, wo wir uns so ein bisschen mit der dunklen Seite des Zen-Buddhismus beschäftigt haben, vor 5 Jahren oder so, ich weiß nicht mehr wie lang. Man kann wahrscheinlich überhaupt nichts erkennen, ja. Aber das Interessante ist, hier oben seht ihr sozusagen diese Linie, die also von Shaku, Soyen Shaku ausgegangen ist und ist relativ klein. Ja. Hier unten seht ihr also die Linie, die also von Sasaki, wo Sasaki dazu gehört, das ist das Myojinji. Das Myojinji ist innerhalb der Rinzai-Linie in Japan eines der großen Klösterverbände, müsste man sagen, mit 3421 Tempeln in Japan. Viel. Aber was wir jetzt hier nicht auf der Liste haben, sind also Shunryu Suzuki, also den Soto Zen, weil nämlich in Japan ist Soto Zen die maßgebliche Zen-Schule mit 14.748 Tempeln. Also Pi mal Daumen 4 bis 5 mal so groß wie Rinzai. Und dann gibt es diese kleine Richtung, dann gibt es diese andere Richtung, die jetzt hier von Yasutani ausgeht, beziehungsweise seinem Vorgänger war Harada eigentlich, der das begründet hat. Und mit Kaplo und mit Aitken Roshi im Westen sozusagen die Gründerväter hatte. Und diese Linie, also diese Linie, Sanko Kyodam, das ist dieser große Bereich. Und da seht ihr schon über die Größe, das ist der Bereich, der eigentlich die Zen-Szene in Amerika dominiert. Über die autorisierten Lehrer, über die ganzen Meditationsgruppen, die es da gibt. Ist der größte Bereich, der amerikanisches Zen eigentlich ausmacht. Das heißt, die Linie, die von Sokai An, minimal. Die Linie von Sasaki Roshi, minimal. Wichtig ist Sanbo Kyodan. Das Interessante ist, in Japan hat Sanbo Kyodan nur 6 Tempel. Das ist nämlich eine totale Verschiebung. Und das finde ich interessant. Und das passiert in Tradition, also in Weitergabe von Traditionen. Es kommen ganz andere Wirkfaktoren auf einmal zusammen, sodass so eine Mini-Variante in Amerika die amerikanische Zen-buddhistische Rezeption vollkommen dominiert. Ja, das fand ich noch also interessant so als Hintergrundinfo. Ja, wie einfach so Tradition funktioniert und ja. ist nicht logisch. Hängt einfach mit handelnden Personen zusammen. Die haben halt zum richtigen Zeitpunkt ihre Bücher geschrieben, wurden dann berühmt, sind überall eingeladen worden. Viele Schüler haben viel autorisiert und auf einmal wuff. Und in Japan kennt die eigentlich niemand. Und jeder erzählt aber von japanischem Zen-Buddhismus. Aber das finde ich ganz interessant. Ja, aber auch hier, die westlichen Interpretationen sind wahrscheinlich aus asiatischer Sicht sehr skurril. Auch das muss man wissen. Weil da gibt es einfach halt andere Wirkmechanismen. So, jetzt mache ich aber Schluss. Danke.